Man kann auch sehr schön über sehr böse Menschen schreiben, die uns gar nicht so gut getan haben. Aber der springende Punkt ist, dass wir, wenn wir darüber schreiben, eine Verbindung zu uns selbst bekommen und ein Gefühl dafür, was unsere Lebendigkeit ausmacht, im Guten wie im Bösen. Wir sind lebendig. Und diese Lebendigkeit durch das Schreiben wieder heraufzubeschwören, das ist das Tolle daran. Also auch eine gewisse Verwurzelung bringt das mit sich, dass man sich wieder mehr mit dem Boden unter den eigenen Füßen verwurzelt, dass man nicht dieses Gefühl hat, ich schwebe irgendwie relativ sinnlos durch meinen Alltag und nirgendwo kann ich so wirklich andocken. Aber in sich selbst anzudocken durch dieses Schreiben funktioniert eigentlich immer.
Kopfsalat, der Freunde fürs Leben Podcast. Über Depressionen, Gefühle und den ganzen anderen Salat im Kopf.
Tag und herzlich willkommen bei Kopfsalat, dem Podcast von Freunde fürs Leben. Mein Name ist Sven Häusler und dies ist die zweite Folge zum Thema Schreiben und Einsamkeit. Ich möchte weiterhin herausfinden, was das eine mit dem anderen zu tun hat. Und wem sage ich es? Als langjährige, aufmerksame Zuhörerin wisst ihr es natürlich. Vielleicht habt ihr aber auch einfach nur den Titel der Folge gelesen. Auf jeden Fall habe ich selbstverständlich wieder Besuch, beziehungsweise ist mir jemand zugeschaltet. Sie hat Theater und Schauspiel studiert, hat sich dann aber doch lieber dazu entschieden, Regie zu führen und Drehbücher zu schreiben. Mit dem Erfolg ihres Films Männer hat sie in den 80er Jahren den männerdominierten Filmbereich mal eben ziemlich aufgemischt. Parallel zu ihrer Filmarbeit hat sie Kurzgeschichten, Romane, ein Buch über das Schreiben und Kinderbücher verfasst. Und sie gründete an der HFF, der Hochschule für Fernsehen und Film in München, den in Deutschland einzigen Lehrstuhl für Creative Writing. Und sie gibt Schreibworkshops. Herzlich willkommen, Doris Dörrie.
Dankeschön, hallo.
Hallo. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Wir freuen uns sehr.
Ja, ich freue mich auch. Darf ich ein kleines Detail korrigieren?
Auf jeden Fall.
Es gibt inzwischen schon einige Lehrstühle auch für Creative Writing, zum Beispiel in Hildesheim. Da gibt es das auch, aber damals stimmte es, da war es wirklich der allereinzige und es ist auch immer noch der einzige, glaube ich, der an einer Filmhochschule Creative Writing unterrichtet.
So ist es, wenn man Vorreiterin ist, dann alle kommen dann hinterher und machen das Gleiche.
Ja, hoffentlich. Beim Schreiben war mir das unendlich wichtig, dass andere auch mitziehen. Und ich finde es eigentlich bis jetzt schade, dass das doch in den Schulen immer noch nicht so wirklich durchgesickert ist und es da noch viel zu tun gibt, was das Schreiben angeht.
Auch da ist es in den USA schon weiter, oder? Da ist es schon länger Thema.
Naja, da saugen die Kinder dieses Storytelling wirklich mit der Muttermilch auf und gleich im Kindergarten geht es los. Da werden schon kleine Geschichten erzählt. Meine Tochter ist in den Kindergarten gegangen in Amerika und dann später auch auf eine amerikanische Schule. Und das war schon erstaunlich, dieser Unterschied, wie das geübt wird, eine gute Geschichte zu erzählen, von Anfang an. Und das ist doch auch ein großer Platzvorteil, den AmerikanerInnen uns gegenüber haben, was Geschichten erzählen allgemein zu tun hat und natürlich besonders im Film.
Generell glaube ich auch eine kulturelle Geschichte, ne? Die Freude am Geschichten erzählen, auch einfach im familiären Kreise und am Ausschmücken, am ausführlich erzählen. Also,
naja, ich glaube, dass wir alle Freude haben am Geschichten erzählen, aber man muss es eben auch üben. Und dieses Üben, das macht den Unterschied aus. Und natürlich kommt noch, da hast du recht, dazu, dass dieses etwas Selbstironische und sich selber auf die Schippe nehmen, das ist schon im angloamerikanischen Raum weiter verbreitet als bei uns. Also wir machen uns nicht so wahnsinnig gerne über uns selbst lustig. Das ist aber fürs Geschichtenerzählen meiner Meinung nach doch auch sehr wichtig, wie Humor überhaupt wichtig ist in Geschichten und im Leben.
Total, kann ich sehr zustimmen. Doris, wir haben uns für 11 Uhr verabredet. Bist du eher eine Morgenperson oder eine Nachtperson?
Überhaupt nicht. Ich war mein ganzes Leben keine Morgenperson. Ich fand die Schule deshalb schon schrecklich, weil sie immer viel zu früh anfing für mich. Ich bin ganz eindeutig eine Abend- und Nachtperson.
Betrifft es auch das Schreiben, das Arbeiten?
Ja, also ich kann sehr schlecht schreiben, wenn ich müde bin und dann wird es schwierig. Ich habe mir wirklich durch mein Kind angewöhnen müssen, in der Früh zu schreiben und inzwischen, also nicht mehr so früh, wie sie dann als kleines Kind natürlich aufgestanden ist. Sie ist erwachsen, schon lange erwachsen, aber ich habe das als Routine beibehalten, dass ich direkt nach dem Aufwachen, Kaffee trinken, anfange zu schreiben. Also einen Kaffee genehmige ich mir und dann schreibe ich aber gleich los, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass man in der Früh noch sehr viel freier ist. Also man ist schon deutlich durchlässiger in der Früh, weil man durch den Tag hindurch natürlich auch sehr viel an kleinen Erlebnissen sammelt, die einen nicht unbedingt freier und fröhlicher machen, sondern einen dann auch oft so beschäftigen, dass man dann den Platz fürs Schreiben im Inneren gar nicht mehr so recht findet. Und wenn ich das nicht mache und das versäume, dann klappt es auch nicht mehr. Also dann passiert so viel und dann werde ich auch irgendwann müde, spätestens am Nachmittag, und dann geht's nicht mehr. Und es hat noch einen anderen Grund, morgens gleich loszulegen, dass man durch dieses noch nicht so kontrollierte besser schreibt, weil beim Schreiben es immer darum geht, an Gebiete vorzudringen, die unkontrolliert sind. Denn wenn wir kontrolliert schreiben, dann wiederholen wir auch oft einfach nur das, was wir woanders gelesen und gehört haben. Also das Konventionelle. Und beim Schreiben geht es schon auch immer darum, an etwas hervorzudringen, zu etwas hervorzudringen, was neu ist, uns selbst auch neu ist. Also uns auch zu überraschen durch das eigene Schreiben. Und das funktioniert auch besser, wenn man noch nicht ganz so wach ist. Also wenn diese Grenze zwischen Wachsein und Traum noch ein bisschen durchlässiger ist, also ein bisschen fluider ist. Es geht darum, einen etwas fluideren Zustand zu haben, was aber auch allgemein eine Definition von Kreativität ist. Also dieses Out-of-the-Box-Denken, das ist die Definition von Kreativität, hat eben auch mit Grenzen überwinden, Grenzen durchlässiger machen zu tun. Und da wollen alle immer hin. Alle, die kreativ sind, wollen in diesen Zustand. Und in der Vergangenheit haben gerade Autoren, also männliche Schriftsteller, haben das sehr viel mit Alkohol versucht. Also man denke nur an Hemingway zum Beispiel oder an Scott Fitzgerald. Es gibt sehr viele, es gab auch ein paar Frauen. Aber es wurde wahnsinnig viel getrunken und natürlich auch sehr viel Drogen eingeschmissen, um diesen Zustand zu erreichen, wo man zwar bei sich ist, aber gleichzeitig auch aus sich heraustreten kann. Und das habe ich durch so ein paar Regeln, die ich auch immer wieder unterrichte, habe ich das etwas gesünder für mich selbst erfunden. Und zwar einmal dadurch, wirklich erstmal unkontrolliert auch loszuschreiben. Mhm. Also diese berühmten 10 Minuten, die ich immer propagiere, denn ich hatte nicht mehr als 10 Minuten mit Kind, einfach loszulegen und nicht drüber nachzudenken, was man schreibt. Das ist so eine Grundregel, die ich immer wieder propagiere.
Ich sag's immer wieder gerne, Frauen sind einfach schlauer. Die Alkoholsucht umgehen, indem man einfach morgens schreibt. Das hätte vielleicht jahrzehntelang, vielleicht jahrhundertelang jemand den Männern schon mal sagen können.
Naja, nur nochmal, also schlauer, okay, da sage ich jetzt nichts dazu, um nicht irgendwie genderungerecht zu sein. Aber es hatte bei mir und bei vielen Frauen damit zu tun, dass ich ein kleines Kind zu versorgen hatte. Und wahnsinnig wenig Zeit hatte. Und diese 10 Minuten wirklich immer nur die waren, wo es mal ein kleines Schläfchen gab vielleicht vom Kind oder wo das Essen auf dem Herd stand oder ja diese kleinen Nester mir auch immer zu suchen, wo diese 10 Minuten möglich waren. Das müssen viele Frauen so machen. Mhm. Und demgegenüber stehen schon auch Schriftsteller gegenüber, also eine ganze Tradition von Schriftstellern, wo die Frauen und die Kinder auf Zehenspitzen durchs Haus laufen mussten. Zum Beispiel Thomas Mann, der hier fast nebenan geschrieben hat in Schwabing. Ja, die mussten mucksmäuschenstill sein, um das große Genie nicht beim Schreiben zu stören. Und pünktlich um 1 Uhr stand dann das Mittagessen auf dem Tisch für den Herrn Schriftsteller. Und so haben sehr, sehr viele Frauen ihren schriftstellerischen Männern den Alltag gemanagt. Und andersrum funktioniert das bis heute nicht so. Also ich kann keine einzige Frau auflisten, Schriftstellerin, deren Alltag von einem Mann so gemanagt wird, dass sie jetzt den ganzen Tag schreiben könnte.
It's a long way.
Ja,
so, würde ich sagen.
Immer noch.
Ja, Absolut. Echt. Jetzt mit erwachsenen Kindern, wie ist das jetzt? Jetzt hast du nicht mehr dieses Limit von 10 Minuten. Wie lange schreibst du dann am Stück? Oder was sind für dich die Indizien, wo du merkst, so, okay, jetzt ist auch genug?
Also ich glaube, dass man nur sehr schwer länger als 4 Stunden konzentriert am Stück schreiben kann. Und alles andere, was sich dann noch so drumherum gruppiert, ist eher Recherche oder nochmal bearbeiten, redigieren. Das kann man auch machen, wenn man etwas müder ist und nicht mehr ganz so wach dabei, so konzentriert dabei. Aber 4 Stunden konzentriertes Schreiben reicht in der Regel. Das ist schon sehr viel.
Mhm. Was würdest du sagen, was hat denn das für eine Verteilung? Also weil Schreiben ist ja auch Handwerk. Also es ist ja auch was man entweder durch Erfahrung oder eben durch Ausbildung einen Teil sich aneignen kann. Wie viel ist Handwerk, Talent, Fleiß, Kreativität? Also ich will jetzt keine Prozentzahlen, aber so eine Verteilung. Also manche glauben ja, ich habe Talent und das reicht. Tut's natürlich nicht.
Dafür gibt es viele Antworten. Alfred Andersch, der große Schriftsteller, hat gesagt, es geht nur ums Sitzenbleiben. Da ist sehr viel Wahres dran, wirklich am Schreibtisch oder wo immer man schreibt, sitzen zu bleiben und nicht davon zu laufen. Das ist ein Reflex, der sehr schnell kommt, dass man flüchten möchte, weil man das, was man schreibt, nicht gut genug findet, nicht intelligent genug, nicht witzig genug, nicht originell genug und so weiter und so weiter. Und auch dafür habe ich eine Regel, dass man einfach weiter schreibt. Also am besten wirklich mit der Hand schreibt und weiter die Hand den Stift übers Papier führt. Also wirklich dieses Geräusch dann auch einfach nur macht. Und irgendwann geht es dann auch wieder weiter. Der Impuls ist aber, den Stift hinzulegen und zu türmen und den Kühlschrank leer zu fressen. Auch bei mir ist es immer noch so. Und dann aber weiter die Hand zu bewegen oder dann eben auch die Tastatur, klar. Und diesem Impuls nicht stattzugeben, denn der bedeutet auch immer, dass der innere Kritiker, die innere Kritikerin Überhand nimmt, Macht bekommt und einem sehr dezidiert ins Ohr flüstert, dass man das alles nicht kann. Und den oder die Kritikerin zu überlisten, immer wieder, das ist ein großer Teil der Arbeit. Das kann man auch Handwerk nennen, wenn man will. Und dann kann man, glaube ich, die Frage nicht allgemein für alle Genres oder für alle Arten des Schreibens beantworten. Also beim Drehbuchschreiben ist ein großer Anteil Handwerk, weil eine Geschichte in einer bestimmten Anzahl von Minuten so und so strukturiert sein muss. Das ist was anderes, als wenn man Lyrik schreibt oder Prosa schreibt, wo man sehr viel freier ist und wo es auch sehr viel weniger Regeln gibt und wo dann vielleicht auch weniger Handwerk nötig ist, also dramaturgisches Handwerk zum Beispiel, und die Sprache an sich eine größere Bedeutung bekommt, wofür man doch auch, glaube ich, Talent braucht für eine bestimmte Art der Sprache. Die lässt sich nur bis zu einem gewissen Maß trainieren und üben. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Talent wird aber, glaube ich, allgemein etwas überbewertet. Mit Talent alleine, wie du auch schon gesagt hast, kommt man nicht sehr weit. Und dieses Sitzenbleiben, diese Disziplin, auch jeden Tag es zu machen, ist eigentlich erstmal vergleichbar mit Sport. Also ich habe auch jetzt erstmal kein Talent zum Joggen, um was ganz Einfaches zu nehmen. Und dann kann man natürlich sagen, naja, dafür brauchst du auch nicht so viel Talent, lauf halt einfach mal los. Und das dann auch regelmäßig zu machen und aber auch die Dramaturgie des Laufens zu kennen, die ja immer gleich ist, also zumindest bei mir, aber vielleicht gibt es auch ein paar andere. Erstmal ist das Wetter zu schlecht und man möchte nicht aus dem Haus und draußen ist es kalt und wo sind überhaupt meine Schuhe? Und ich habe keine Lust. Dann rafft man sich mühsam auf, kommt aus dem Haus. Natürlich ist das Wetter ekelhaft und man möchte eigentlich gleich wieder umdrehen. Und dann schleppt man sich so die ersten Schritte weiter und dann geht es so langsam los. Und man findet es immer noch furchtbar und der Regen regnet einem ins Gesicht und so weiter. Und dann, wundersamerweise, nach ungefähr 15 bis 20 Minuten wird es plötzlich großartig. Und die Blätter bewegen sich so großartig im Wind und der Regen ist so wunderbar auf der Haut und alles verwandelt sich dann mit einem Mal. Und wenn man dann fertig ist, nach, weiß nicht, 20 Minuten, eine halbe Stunde und wieder nach Hause kommt, denkt man, meine Güte, warum habe ich mich so angestellt? Ich brauche doch wirklich morgen nicht so ein Theater zu machen. Es ist doch herrlich gewesen. Nächster Morgen genau dasselbe. Ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht, ich habe keine Lust, ich habe keine Lust. Und genau so ist es beim Schreiben auch. Genau so. Und ich kann das wirklich sagen, weil ich jetzt, ach, wie viele Jahre schreibe, ich weiß nicht, 50 Jahre Arbeit. Es wird nie anders. Und wenn man das weiß, dass das das normale Programm ist, dann kann man einfacher loslaufen.
Okay, also es ist dann die Erinnerung daran, wie es hinterher ist, die dich dazu befähigt, am nächsten Tag zu sagen, doch, doch, setz dich mal ran, mach mal, weil du weißt ja, wie sich es dann irgendwie am Ende anfühlt.
Ja, es ist auch genauso wie dieser blöde Spruch von allen, die ins kalte Wasser gehen. Wenn man erstmal drin ist, ist es herrlich. Hm. Sagen doch alle immer, oder?
Ja, total.
Und man steht bilbernd am Ufer und die ersten Schritte sind grausam. Und dann, kaum ist man drin, blökt man denselben Satz. Ach, es ist herrlich, wenn man erstmal drin ist. Und so ist das Schreiben.
Dieser Zustand, in den du kommst, also ich kenne das von mir, von kreativen Tätigkeiten, dass ich die Zeit vergesse, dass ich in so einen Fluss komme, dass es einfach so ein wahnsinnig erstrebenswerter Zustand ist, Raum und Zeit zu vergessen und dann guckt man auf die Uhr und stellt halt fest, es ist Stunden später und es hat was von einem Rausch. Wie erlebst du diesen Zustand beim Schreiben, wenn du im Fluss bist?
Naja, man muss schon dazu sagen, es ist nicht jeden Tag so wunderbar, wie ich das gerade beschrieben habe, vom Joggen und vom Schwimmen im kalten Wasser. Mhm. Es gibt schon absolute Durststrecken, wo sich dieses Wunder des Rausches überhaupt nicht einstellt. Also da muss man schon auch sagen, okay, es dauert manchmal Tage, manchmal auch Wochen, bevor es dann wieder läuft. Nur wenn man es mal erlebt hat, wenn es läuft, dann möchte man das auch immer wieder haben. Und dieser Rausch, den du beschreibst, ich habe zwei Wörter dafür irgendwann mal erfunden, hochkonzentriert und selbst vergessen zu sein. Das ist aber auch die Erfahrung, allgemein natürlich von Kreativität, aber vom Spielen. Wir kennen das alle vom Sandburgen bauen am Strand oder vom Spielen, egal was das war als Kinder, wo nichts drumherum mehr eine Rolle spielt, nur dieses Spiel und wo dieser Fluxuszustand, also dieses wirklich Schweben und gleichzeitig aber doch auch sehr verbunden zu sein in diesem Spiel, diese Hochkonzentriertheit und Selbstvergessenheit übernimmt. Und ich glaube, dass das wirklich so ein Schlüsselerlebnis für uns alle ist als Menschen. Wir alle haben gespielt, wir alle wissen, was das für ein Zustand ist, was für ein herrlicher Zustand das ist. Aber der Zugang dazu, der ist doch für uns oft sehr versperrt. Wie komme ich da hin? Wie komme ich in diesen Zustand? Und da finde ich, ist das Schreiben eine sehr gute und einfache Methode, auch für all die, die jetzt nicht unbedingt professionell schreiben wollen, also keine Drehbücher herstellen wollen oder Romane veröffentlicht wollen, sondern als kreativer Zustand, als kreative Betätigung das Schreiben machen wollen. Weil man eben mit ein paar Regeln, wie ich sie immer aufstelle, sehr schnell da auch hinkommt. Und tatsächlich in diesen 10 Minuten unkontrolliertem und andauerndem oder ununterbrochenem Schreiben ganz schnell da ist. Und besonders dann, wenn man über sich selbst schreibt, über Erinnerungen schreibt. Und das ist etwas ganz Besonderes und auch Wunderbares. Und deshalb unterrichte ich das auch so gerne in diesen unzähligen Workshops, die ich gebe, weil ich dann sehe, wie bei den Leuten wirklich so eine Glühbirne anfängt, auf den Köpfen zu leuchten oder sie selber fangen an zu leuchten und zu strahlen, weil sie plötzlich wieder Zugang zu sich selbst bekommen durch dieses Schreiben und merken, was für ein unglaublicher Schatz in uns schlummert, den wir durch das Schreiben aktivieren können, aufspüren können, finden können. Und das ist was ganz Tolles.
Okay, also Genau, also beschreibst du so schön diese Auseinandersetzung mit sich selbst, mit Erinnerungen und sagst ja auch, es gibt dann im Schreibprozess Dinge, die man mit sich selber ausmachen muss. Und ist ja auch logisch, in der Regel schreibt man alleine. Ist man beim Schreiben nur alleine oder ist man beim Schreiben manchmal auch einsam?
Naja, andersrum, beim Schreiben ist man nicht alleine, wenn man anfängt, wir bleiben jetzt mal bei der autobiografischen Erzählung, über sich selbst zu schreiben, tauchen natürlich auch sehr schnell andere Menschen auf. Und das ist gar nicht so wichtig, ob die jetzt so nett zu uns waren oder ob es große Lieben waren oder große Freundschaften waren. Man kann auch sehr schön über sehr böse Menschen schreiben, die uns gar nicht so gut getan haben. Aber der springende Punkt ist, dass wir, wenn wir darüber schreiben, eine Verbindung zu uns selbst bekommen und ein Gefühl dafür, was unsere Lebendigkeit ausmacht, im Guten wie im Bösen. Wir sind lebendig. Und diese Lebendigkeit durch das Schreiben wieder heraufzubeschwören, das ist das Tolle daran. Also auch eine gewisse Verwurzelung bringt das mit sich, dass man sich wieder mehr mit dem Boden unter den eigenen Füßen verwurzelt, dass man nicht dieses Gefühl hat, ich schwebe irgendwie relativ sinnlos durch meinen Alltag und nirgendwo kann ich so wirklich andocken. Aber in sich selbst anzudocken durch dieses Schreiben funktioniert eigentlich immer.
Okay, das klingt für mich dann sehr danach, dass es genau eher dabei hilft, Einsamkeit zu umgehen oder dem was entgegenzusetzen, weil es ja genau halt sowohl mit einem selber verknüpft, als auch mit dem Umfeld, mit Familie.
Genau, mit dem eigenen Leben verknüpft. Und ich habe während der Pandemie jeden Tag Schreibtipps auf Insta gepostet, weil wir uns ja alle da doch sehr einsam auch gefühlt haben, sehr abgetrennt gefühlt haben. Unser Umfeld war ja plötzlich komplett verschwunden und wir hatten keinen Zugang mehr. Und da hat dieses Schreiben extrem geholfen. Und ich habe dann ein ganzes Buch auch drüber geschrieben, Leben, Schreiben, Atmen, um zu illustrieren, wie das genau geht, weil ich das wirklich für eine sehr lohnende und manchmal auch lebensrettende Tätigkeit halte. Und ich glaube auch, dass es wirklich ein sehr, sehr einfaches und probates Mittel ist, um Einsamkeit zu überwinden. Nicht generell vielleicht, aber in dem Moment, an dem Tag, in der Stunde, zu überwinden.
Trotzdem hatte ich gelesen, dass du jetzt nicht so weit gehst zu sagen, dass das Schreiben was Therapeutisches hat. Also wir hatten in der vorhergehenden Staffel hatten wir mit Silke Heimes, hatte ich da gesprochen, die explizit über das therapeutische Schreiben auch Sachbücher schreibt. Aber so weit würdest du nicht gehen, ne?
Ich bin keine Therapeutin und ich bin da sehr vorsichtig, denn ich betrachte natürlich schon mein Schreiben erstmal als eine Form des Geschichtenerzählens. Und ich möchte auch unterhalten. Ich möchte nicht mich selbst therapieren, sondern ich möchte unterhalten. Wenn das nebenbei abfällt, dann prima, dann ist mir das gerade recht. Aber ich setze es für mich selbst sicherlich nicht als Therapie ein und ich bin auch deshalb so vorsichtig, weil natürlich man immer so ein bisschen auch warnen muss, dass wenn man so anfängt zu schreiben, wie ich das unterrichte, unkontrolliert und sehr stark auch in die eigenen Erinnerungen geht, muss man auch vorsichtig mit sich selbst sein oder klug mit sich selbst sein, um nicht dann sofort über große, große Wunden zu schreiben. Und ich vermeide bewusst das Wort Trauma, Traumata, weil das so inflationär gehandelt wird im Moment. Aber jeder hat natürlich auch große Wunden und Verluste. Und da sich gleich reinzustürzen, ist nicht so eine wahnsinnig gute Idee. Da muss man einfach so ein bisschen vorsichtig sein mit sich, wie gesagt, und das auch erstmal aus der Entfernung vielleicht beschreiben und sich dann näher ranschreiben und schauen, wie geht es mir damit, wenn ich das mache. Und auch deshalb bin ich mit diesem Terminus Therapie vorsichtig.
Okay, verstehe. Ich weiß nicht, ob du es teilen magst, aber wie war das für dich in Phasen, ganz persönlich, wo du gesagt hast, so okay, das ist jetzt, das ist eine schwere Phase in meinem Leben. Was hat da das Schreiben mit dir gemacht?
Ja, in schweren Phasen von Verlust zum Beispiel habe ich nicht in der Zeit selbst über den Verlust geschrieben, sondern da habe ich über ganz andere Dinge geschrieben. Und das ist auch vielleicht ein Rat, den ich geben würde, dass in der Zeit, wo die Schmerzen stattfinden, man nicht unbedingt sie vielleicht auch beschreiben sollte. Muss man ausprobieren, wie es einem damit geht. Aber da ist ein bisschen Entfernung doch auch immer ganz gut. Und ich habe über den Verlust meines Mannes geschrieben, über den Verlust meiner besten Freundin geschrieben, über den Verlust meiner Eltern und anderer geschrieben, aber immer mit ein bisschen zeitlicher Entfernung.
Also im Grunde auch eine Art von, wie soll ich sagen, eine positive Ablenkung, also den Fokus auf etwas anderes richten, um dann vielleicht durch die Hintertür wieder was zu gewinnen für das beherrschende Thema?
Ich unterrichte das auch mit sehr, sehr einfachen Themen. Also zum Beispiel das Schreiben über Lebensmittel lohnt sich immer sehr. Ich schreibe wahnsinnig gern immer über die Lebensmittel, die in einem Land besonders typisch sind. Also bei uns zum Beispiel über Brot. Und in dieser einfachen Übung, ich erinnere mich an Brot. Da kann man schon so viel schreiben über Kindheitserinnerungen, über Gerüche, über natürlich zu Hause, wie man aufgewachsen ist, was es da für ein Brot gab, über das Vermissen von Brot, wenn man woanders war, über vielleicht auch eine andere Art der Ernährung jetzt, wo man auf Brot verzichtet und so weiter und so weiter. Also da knüpfen sich so viele Assoziationen sofort an diesen Begriff und so viele Geschichten. Und das kann man mit jedem Lebensmittel machen. Man kann über Milch schreiben, auch wenn man keine Milch mehr trinkt, wie ich. Kann man trotzdem über Kühe, über Milch, über die Haut auf der Milch früher, über Quark, Sahne und so weiter, Butter schreiben. Und es entstehen sofort ganz viele Geschichten. Also wenn ich jetzt nur darüber rede, dann fällt mir sofort ein, dass meine Großmutter uns immer die Haut von der Milch aufs Brot geschmiert hat und gesagt hat, das wäre so gut wie Sahne. Und das war natürlich der grauslichste Aufstrich, den man sich vorstellen konnte als Kind. Diese Haut auf dem Brot. Jeder weiß sofort, wie diese Haut aussieht und wie sie schmeckt und sich anfühlt, diese grässliche, glibberige Haut auf der Milch. Aber natürlich fallen einem, wenn man das so betreibt, wie ich das rate, wenn man so unkontrolliert sich daran begibt, fallen einem sofort jede Menge andere Geschichten ein. Und ich bin sicher, dass bei Ihnen jetzt auch sofort Geschichten auftauchen über Milch, Butter, Käse und so weiter.
Wie ist denn das für dich? Schöpfst du eher aus positiven Erinnerungen und Erlebnissen oder eher aus den herausfordernden und naja, oft dann vielleicht negativ konnotierte Emotionen und Erlebnisse?
Da muss man sehr stark unterscheiden. Was will ich erzählen? Will ich jetzt mich selbst ergründen? Auch da würde ich gar keinen Unterschied machen, sondern es erstmal kommen lassen. Ob das jetzt negativ oder positiv ist, wird sich dann schon im Schreiben erweisen. Wenn ich eine Geschichte erzähle, weiß ich natürlich sehr genau, dass die Geschichte vom schlimmsten Ferientag als Beispiel immer interessanter ist als die Geschichte vom schönsten Ferientag. Das war eine saudumme Übung, die früher gestellt wurde in den Schulen. Ich hoffe, sie wird nicht mehr gestellt. Schreib über den schönsten Ferientag. Und prompt ist niemandem mehr etwas eingefallen. Denn der schönste Ferientag ist wahnsinnig langweilig. Wir waren schwimmen, dann haben wir ein Eis gegessen, dann waren wir wieder schwimmen, dann haben wir wieder ein Eis gegessen. Es war wunderschön. Ja, das ist furchtbar langweilig. In dem Moment, wo ich aber auffordere, über den schlimmsten Ferientag zu schreiben, wird es sofort spannend oder lustig oder auch dramatisch, tragisch. Eine Mückenattacke und 178 Mückenstiche am ganzen Körper und Lebensmittelvergiftung und irgendwie 3 Tage auf dem Klo verbracht und in einen Seeigel gestiegen und so weiter. Also das ist das, was wir hören wollen. Und darin steckt natürlich eine große dramaturgische Wahrheit, dass wir Geschichten mit großen Konflikten hören wollen, mit einer großen Fallhöhe, wo auch sehr viel schlimme Dinge passieren, weil wir als Menschen diese Geschichten als eine Art Fahrplan für uns selber verwenden wollen. Ah, dem ist das und das Schlimmes passiert und deshalb werde ich jetzt aufpassen. Oder jetzt weiß ich ungefähr, wie das ist, wenn man erwachsen wird, wenn man ein Kind bekommt, wenn man jemanden verliert und so weiter und so weiter. Also es ist wie so eine große Landkarte unserer unseres menschlichen Daseins, diese Geschichten, die wir über diese vielen Jahrtausende gesammelt haben. Und sie haben immer damit zu tun, dass Dinge überwunden werden müssen. Transformation, Herausforderung, Konflikte. Das ist in den Märchen so und das ist natürlich auch im gesamten, in der gesamten Marvel-Welt so, wenn man an die Superhelden denkt. Das sind die Geschichten, die uns interessieren. Es interessieren uns nicht Geschichten, wo der Zustand der Hauptfigur am Anfang wie am Ende genau der gleiche ist oder derselbe ist. Wir wollen eine Verwandlung, eine Veränderung, weil wir selbst diesen ständigen Veränderungen so stark ausgesetzt sind und weil wir uns davor auch fürchten. Es ist sehr beängstigend, zum Beispiel in die Pubertät zu kommen, erwachsen zu werden. Es ist beängstigend, wenn man älter wird. Es ist, ja.
Ja. Die berühmte Heldenreise auch.
Ja, also die wollte ich jetzt gerade als Terminus vermeiden, aber ja klar.
Okay. Ja, weil da bei jedem die Glocken klingeln und jeder hat davon schon mal gehört. Aber
ich weiß nicht, ob jeder inzwischen davon gehört hat. Meinst du, jeder hat davon gehört? Ich bin da nicht so sicher.
Nicht alle... Nicht 80 Millionen in Deutschland, aber ich glaube, es ist vielen halt ein Begriff, also eine Herausforderung zu wachsen und das, was einem sich gerade in den Weg stellt, dass es sich dann herausstellt, als dass es einen eigentlich beflügelt hat im Endeffekt. So.
Ja, nur muss man da auch, glaube ich, ein bisschen vorsichtig sein. Ich habe auch dazu ein ganzes Buch geschrieben, Die Heldin reist, weil mich nach endlosen Jahren des Unterrichtens von der Heldenreise doch auch immer mehr genervt hat, dass es natürlich ein sehr männlicher Mythos ist. Es ist der sogenannte Monomythos, den hat mal ein Anthropologe und Religionswissenschaftler Joseph Campbell analysiert aus unendlich vielen Mythen rund um den Globus und hat dann eben befunden, dass es immer diese eine männliche Hauptfigur gibt und der zieht los und muss Probleme überwinden und den Drachen töten und kehrt dann als Sieger triumphierend zurück nach Hause. Das ist schon auch eine sehr männliche Fantasie, die Welt zu retten. Und ich habe mich in dem Buch gefragt, also in meinem Helden, die Heldin reist, ob das nicht auch eine männliche Dramaturgie ist, der eine weibliche Dramaturgie vielleicht gegenübersteht, die sehr viel mehr meandernd und aber auch sehr viel mehr in der Gruppe erzählt. Denn der Held ist immer singulär. Er ist immer ganz alleine unterwegs, egal ob das jetzt Siegfried ist oder Batman ist oder Superman ist und so weiter. Oder Skywalker. Also ich kann sehr viele männliche Helden da als Prototypen aufzählen. Und in einer vielleicht etwas anderen und weiblichen Dramaturgie kommt es sehr viel mehr darauf an, eine Gruppe zu finden und im Kollektiv zu agieren. Was aber nebenbei auch eine asiatische Art des Geschichtenerzählens ist. In Japan zum Beispiel, wo ich ja endlos viel war, da gibt es diese Art der Heldensage so nicht. Da ist nicht einer unterwegs und rettet die Menschheit.
Okay.
Sondern da geht es immer darum, dass man sich zusammenfindet.
Ja, für mich wärst du jetzt die Superheldin gewesen, weil du trotz der Situation mit kleinem Kind gesagt hast, na gut, dann habe ich immer nur die 10 Minuten, dann nutze ich aber diese 10 Minuten und mache daraus, daraus ein Konzept, was dann sowohl sehr, also auch sehr zielführend war ja offensichtlich. Also weil aber das war so dann kein Rumschlunzen, sondern die 10 Minuten nutze ich aber auch.
Aber so wie alle Frauen Superheldinnen sind, es verlangt schon ein gewisses Heldentum, Kinder großzuziehen. Oh ja.
Gut, dann können wir uns darauf einigen.
Ja, weil ich finde es schon interessant und auch sehr politisch und wichtig zu sehen, dass vielleicht diese singuläre Erzählung des Helden alleine gegen den Rest der Welt abgelöst werden muss über eine von einer kollektiven Erzählung. Wir schließen uns zusammen und versuchen, Dinge zu verändern und versuchen auch, Probleme zu überwinden. Zusammen. Also eher eine Gemeinschaft zu denken und auch in den Geschichten zu erzählen.
Wenn ich dann nochmal so an deine Biografie denke, dann ich nehme es so wahr, dass du mit dem Filmemachen das eher reduziert hast und mehr zum Schreiben gegangen bist. Jetzt ist nicht so?
Nee, ich habe immer geschrieben, weil ich immer meine Drehbücher geschrieben habe. Lange habe ich mich nicht getraut, Schriftstellerin zu sein, weil das so maßlos klang, als ich jung war. Das ist auch ein feministisches Problem, dass ich mir als Frau das nicht rausnehmen wollte oder dachte, ich könnte mir das nicht herausnehmen, Schriftstellerin zu sein. Das klang immer gleich so nach Genie und Wahnsinn. Und habe dann deshalb Filme gemacht, weil ich mich als Drehbuchautorin und Regisseurin besser verstecken konnte als Autorin. Mhm. Weil es das Drehbuch ja nicht mehr gibt. Wenn der Film da ist, ist das Drehbuch verschwunden. Es hat sich verwandelt in Film. Und das war eine Zeit lang ganz praktisch für mich. Und ich habe aber immer alle Filmgeschichten als Kurzgeschichten geschrieben und hatte dann nur dieses wirklich große, große Glück, einem Verleger zu begegnen, Daniel Kehl vom Diogenes Verlag, der mich dann ermuntert hat, Prosa zu schreiben, ohne es immer gleich zu verfilmen. Also dann auch Prosa als Prosa stehen zu lassen. Mhm. Aber für mich ist das Schreiben immer an erster Stelle eigentlich gewesen. Und die Filme fast so ein bisschen wie Belohnung für das Schreiben. Also wenn ich ewig lange da allein an meinem Schreibtisch gesessen bin oder eben im Bett, wo ich meistens schreibe, dass ich dann mit anderen zusammen sein kann und zusammen spielen kann, wie auf dem Spielplatz. Dass dann SchauspielerInnen kommen und diese Texte verwandeln und meine Texte lebendig werden lassen. Das ist ja Belohnung.
Mhm. Und ja zwei sehr unterschiedliche Vorgänge, oder? Also weil Filme machen ist immer Team, da ist ja immer eine Menge los und damit wird es natürlich auch ein bisschen ein zäherer Prozess so. Nein. Oder zeitaufwendiger, sagen wir so. Aber
naja, nö, nicht unbedingt. Ja, gut, zeitaufwendig, das macht mir alles nichts. Aber in der Gruppe zu spielen, darum geht es mir beim Filmemachen. Und das ist wirklich ein sehr beglückender Prozess. Es gibt einen ganz einfachen Unterschied zwischen Drehbüchern, Filme machen und Prosa schreiben, es ist das Geld. Mhm. In einem Drehbuch weiß ich, jeder Satz kostet Geld. In einem Roman kostet es kein Geld. Ich brauche Papier und einen Stift oder einen Computer gerade mal und los geht's. Und ich habe keinerlei Beschränkungen. In einem Drehbuch wird ja jeder Satz, wenn der Film dann gedreht wird, tatsächlich berechnet. Jeder Satz wird berechnet. Was kostet dieser Satz? Und dann geht es sehr schnell darum, es billiger zu machen. Das rauszustreichen, zu teuer. Und da geht es oft auch um ganz einfache Dinge. Eine Nacht ist immer teurer als ein Tag, weil man nachts mehr Licht machen muss. Also muss man Szenen verändern, die müssen plötzlich tags spielen und so weiter. Also in jedem Detail geht es dann um Geld.
Dann steckt auch da im Schreiben mehr Freiheit.
Total, ja.
Wie schön, dass du einen Weg gefunden hast, dass das portionieren zu können oder von beiden etwas zu haben.
Ja, da betrachte ich mich auch als absolutes Glückskind, dass mir das möglich war, dass mir das auch viele, viele Leute möglich gemacht haben.
Und du gibst viel von diesem Wissen eben weiter durch deine Tätigkeit an der Hochschule. Wie, man sagt ja auch, bestimmte Sachen muss man selber erfahren. Die kann man nicht erzählt bekommen. Wie erlebst du das, wie das funktioniert? Wie kriegst du das deinen Studentinnen, deine Erfahrung vermittelt?
Indem ich sie dazu bringe, zu schreiben.
Also selber die Erfahrung zu sammeln.
Ja, und auch dieses Sportliche, was ich vorhin beschrieben habe, das erstmal auch zu vermitteln. Dass es jetzt nicht darum geht, sofort den großen Wurf zu schreiben, das tollste Drehbuch aller Zeiten, sondern erstmal so ein Gespür auch dafür zu bekommen, dass es durchaus auch eine sportliche oder handwerkliche Tätigkeit ist und erstmal in diesen Schreibprozess überhaupt zu finden und auch zu merken, dass man doch ungeheuer viel zu erzählen hat, wenn man glaubt, dass man eigentlich viel zu jung ist und noch gar nichts erlebt hat und noch gar nichts erzählen kann. Das stimmt so nicht. Und das versuche ich sehr stark zu vermitteln.
Würdest du sagen dann, dass dein stärkster Impuls beim Schreiben gar nicht ist, das, was am Ende dabei entsteht, also ein Produkt, also ein Drehbuch, dann halt eben, dass der Film am Ende steht oder ein Roman, dass es dann auch wirklich eine Veröffentlichung findet, sondern ist dein stärkster Antrieb der Prozess selber? Würdest du so weit gehen?
Ich glaube, ich würde die Frage anders formulieren. Also ohne diesen Prozess und ohne dieses Glück, des Prozesses gäbe es bei mir noch kein Produkt. Also ich könnte mich nicht zwingen, zu schreiben, weil ich irgendwie ein tolles Produkt im Kopf habe, also einen wahnsinnig spannenden Roman oder tollen Film. So ginge es bei mir nicht. Also ich könnte das nicht, sondern ich muss durch diesen täglichen Prozess des Schreibens das dann finden. Aber das Glück liegt in diesem täglichen Prozess. Klar, auf der anderen Seite bin ich aber auch natürlich Profi und möchte, dass dann daraus auch ein Buch entsteht, ein Film entsteht. Und dennoch, ich würde auch schreiben, wenn jetzt kein konkretes Projekt im Raum stünde.
Mhm. Und hast du für dich rausgefunden, was dem Ganzen im Wege steht? Also was ist dein Endgegner? Was sind die Dinge, wo du sagst, irgendwie, die bremsen mich eher aus, in dem beglückenden Vorhaben zu schreiben?
Nee, das ist auch so eine Lektion, die ich versuche zu unterrichten, sich da überhaupt keine Grenzen zu setzen, sondern andersrum zu trainieren, dass man überall schreiben kann, jederzeit schreiben kann, also nicht an einem bestimmten Stift, an einem bestimmten Blick aus dem Fenster, an einem bestimmten Schreibtisch und so weiter zu hängen, sondern im Gegenteil zu sagen, nee, da gibt es keine Barriere, sondern ich kann das immer und überall, wenigstens 10 Minuten lang. Und ansonsten ist natürlich mein großer Gegner beim Film immer das Geld. Aber im Schreiben nicht. Da habe ich keinen Gegner. Und ich habe deshalb keinen Gegner, weil ich auch so einen Trick, die Erwartungen erstmal sehr, sehr tief hänge. Also nur 10 Minuten. Nicht jetzt irgendwie den Jahrhundertroman schreiben oder den ultimativen Roman über Berlin schreiben wollen oder den ultimativen Film Klimaerwärmung, Katastrophen zu schreiben, sondern wirklich so poco a poco, also langsam sich da auch hinzu buddeln. Es ist eher so eine mehr Maulwurfstätigkeit, so buddeln, als sofort sich so etwas vorzunehmen, denn daran kann man nur scheitern. Und dann gibt es einen ganz seltsamen Effekt. Der Film, den ich nicht mache, oder das Buch, was ich nicht schreibe, ist natürlich immer besser als das Buch, was ich schreibe, oder der Film, den ich mache. Ist das verständlich?
Ja, absolut, absolut.
Das führt zu einer irrsinnigen Vermeidungsstrategie. Denn natürlich kann ich dann immer nur versagen. Wenn ich mich dann wirklich hinsetze, ist das, was ich schreibe, viel, viel schlechter als das, was ich mir vorgenommen, ausgemalt habe. Und deshalb mache ich es dann lieber nicht, denn das ist ja sonst nur enttäuschend. Das ist eine wirklich schwierige Kombination und verhindert sehr, sehr viel. Und dem gegenüber aber zu sagen, nö, ich schreibe jetzt nur 10 Minuten, mal sehen, was dabei rauskommt, und ich setze mir vielleicht so ein kleines Thema dafür, aber ich mache jetzt nichts Großes. Also bewusst, unterrichte ich auch, auf Qualität zu verzichten, was manchen schwerer fällt als anderen und besonders auch manchen Nationen schwerer fällt als anderen. Und da fällt mir immer auf, wir in Deutschland, wir sind sehr, sehr drauf gedrillt, auch drauf trainiert, immer etwas abliefern zu wollen, was nicht angreifbar ist, was in der Form schon perfekt ist.
Langweilig.
Ja, aber wir sind so ein bisschen quadratisch praktisch gut. Also da keine Schwäche uns zu geben. Und ja, das ist auch ein großer Gegner. Also dieses Grundverhalten, dass es immer so ja perfekt sein soll, das verhindert auch sehr viel.
Ich musste gerade dran denken, dass du ja relativ früh damals mit Männer zu einem sehr großen Erfolg gekommen bist, und zwar gar nicht halt eben jetzt geplant im Sinne von, hey, jetzt schreiben wir einen Blockbuster und wir haben ja auch das große Studio im Rücken oder wie auch immer, sondern der Film ist halt wahnsinnig gut angekommen, und habe mich gefragt, was der daraufhin stattfindende Erfolg, was der mit dir gemacht hat. Also ich glaube, da wird ja dann, und das ist vielleicht auch eine kulturelle Geschichte, auch schnell mit Neid drauf geschaut. Oder da kommt jemand, die Person ist jung, die Person ist dann auch noch weiblich und räumt hier total ab. Hat das einen Einfluss gehabt? Hat dich das in irgendeiner Form geprägt, wie du dann danach weitergearbeitet hast? Hast du dann gesagt, so, na gut, dann zeige ich euch das jetzt allen und will es nochmal toppen, oder ich mache genau das nicht, was ihr erwartet? Weißt du, was ich meine?
Also erstmal, man kann keinen Blockbuster planen. Das geht fast immer schief. Das Publikum ist sehr wankelmütig. Und was einmal funktioniert hat, muss beim nächsten nicht mehr funktionieren. Also das ist etwas, wenn die Filmindustrie wüsste, wie man Blockbuster plant, dann...
Naja, ich glaube, so Sequels sind zum Beispiel eine Maßnahme.
Ja, gut, das ist der Versuch. Genau. Aber ob das dann funktioniert, ist eine ganz andere Frage. Das ist eine. Das andere, ich habe damals eine Frage wirklich nicht verstanden, die mir oft gestellt wurde. Und die war... spürst du jetzt nicht einen großen Erfolgsdruck nach diesem großen Erfolg? Großen Erwartungsdruck, Erfolgsdruck. Und den habe ich nicht gespürt. Überhaupt nicht. Mhm. Nicht die Bohne. Ich habe nur das erzählen wollen, was mich interessiert. Und habe danach dann einen Film gemacht, der völlig anders war. Paradies. Also überhaupt keine Komödie. Es war eine Tragödie. Ganz schräges Teil. Hat mich interessiert, wollte ich erzählen. Und diese Erwartungshaltung der anderen an mich, die habe ich tatsächlich nie wirklich wahrgenommen. Was ich wahrgenommen habe, war schon der Versuch, mich zu vermarkten. Also ich wurde dann plötzlich Männerfrau genannt und war halt dann auch auf unzähligen Titelblättern deshalb. Klar, also da wurde schon versucht, aus mir so eine Marke zu machen. Und davor bin ich auch geflohen. Ich bin dann erstmal in die USA gegangen, habe da einen Film gemacht, bin da aber dann nicht geblieben, weil ich mich da nicht wirklich im Erzählen zu Hause gefühlt habe. In Amerika schon, da hatte ich auch studiert, aber nicht in Hollywood und der Art des Erzählens, weil ich weiter meine eigenen Geschichten erzählen wollte und bin deshalb auch wieder zurückgekommen. Aber nee, Erfolgs- und Erwartungsdruck spüre ich bis heute nicht oder habe ich nie gespürt. Nein, vielleicht fehlt mir da eine Antenne.
Ja, voll gut. Manchmal ist auch die Abwesenheit von Fähigkeiten irgendwie auch, auch ganz hilfreich. Naja, oder ist ja keine Fähigkeit, aber eine Eigenschaft.
So. Ich habe ein sehr klares Bewusstsein davon gehabt, dass Erfolg etwas ist, was wirklich wie so eine Wolke plötzlich über einem auftaucht und dann abregnet. Also dieser Glücksregen vielleicht, der Erfolg natürlich auch ist. Und dann ist es auch wieder vorbei. Also dass Erfolg etwas ganz Ephemeres und Flüchtiges ist und man sich um Gottes Willen nicht dran festhalten darf. Das habe ich früh verstanden. Das habe ich vielleicht aber auch durch die USA verstanden, weil sich da Menschen doch ganz anders mitfreuen, wenn man Erfolg hat. Dieser Satz, oh, enjoy your success. We're so happy for you, wird einem sehr oft gesagt. Was auch beinhaltet, Mensch, freu dich dran, dass du jetzt gerade so einen tollen Erfolg hast, denn morgen hast du ihn vielleicht nicht mehr.
Total. Und
das hat mir auch immer gut gefallen, also Erfolg auch als etwas ja sehr Flüchtiges zu betrachten. Ja.
Das ist auch das, was ich meinte, so als ich gesagt habe, dass das auch was Kulturelles, glaube ich, hat, dass das vielleicht dann in Deutschland eher irgendwie man die Neider an der Seite hat, in den USA kriegt man eher halt eben Unterstützung und eine Mitfreude. Also so empfinde ich es aus der Ferne. Und ich weiß nicht, vielleicht ist es ja auch nur ein deutscher Spruch, dass man sagt, Erfolg macht einsam. So, vielleicht ist das auch hier geboren, weiß ich nicht.
Ja, man kann das alles immer umdrehen. Also die Ambivalenzen sind mir auch immer wichtig, weil sie natürlich auch immer interessanter sind als so klare Aussagen. In den USA gehört natürlich schon auch dazu, dass alle erfolgsbesessen sind. Also der Erfolg ist das Maß aller Dinge. Das ist auch schwierig, finde ich. Und hier wiederum, dass Erfolg dann auch nicht so viel gilt am Ende. Das kann auch ganz gut sein. Also das sind schon zwei Aspekte, die jeweils mit dazu gehören. Und Neid gibt es, glaube ich, überall. Der Mensch ist ein neidisches Wesen.
Sonst würden sie auch nicht Trump wählen.
Wahrscheinlich, ja.
Doris, vielen Dank für das aufschlussreiche Gespräch. Ich habe jetzt so viele Gespräche geführt, die so Lust machen aufs Schreiben. Und ich glaube, dass das auf jeden Fall auch ganz viel bei den Leuten macht, die uns zuhören. So, auch so, ich bin immer kein Freund so von ein Buch lesen und so muss ich es machen. Trotzdem finde ich es total hilfreich, mal zu hören, hey, auch die 10 Minuten können total produktiv und erfüllend sein oder von der Silke Heimes, die ich vorhin erwähnt habe, die hatte dann auch so, fang an mit dem Satz, heute Morgen habe ich, oder einfach was ganz Profanes, aber einfach nur, um diesen Anschubser zu haben und etwas fortzuführen und ins Schreiben zu kommen. Ich glaube, sowas hilft ganz vielen Menschen total.
Gut.
Ja. Wir schließen ja immer ganz gerne ab noch mit einem Lieblingssong. Wir haben diese Kopfsalat-Songs-Playlist auf Spotify und alle Menschen, die hier zu Gast sind, dürfen da einen Song draufpacken, der eine Bedeutung hat, der vielleicht inspiriert, der die Laune hebt oder auch beibehält oder irgendwas macht mit einem.
Okay, dann würde ich von Rosalía, ich weiß nicht, kennen vielleicht dann doch einige,
super.
Rosalía.
Voll gut.
Empfehlen, und zwar zum Beispiel Tuya.
Mhm. Wie Rosalía, kommst du darauf?
Ja, Rosalía macht immer gute Laune. Ich finde sie phänomenal, was sie alles an Musikstilen in sich vereinigt, aber auch stilistisch, was sie in sich vereinigt. Und ich liebe die spanische Sprache und ja, ich finde sie wirklich sehr, sehr eindrucksvoll und sehr inspirierend und auch so lustig.
Ja, stimmt. Da ist auf jeden Fall eine Menge Humor drin, das stimmt. Ganz tolle Videoclips übrigens, gerade die frühen.
Ja.
Ne? Also wirklich auch so abgefahren und so fern des Mainstreams und wirklich sehr, sehr kreativ, sehr gute Ideen. Super interessante Künstlerin. Ich packe auch noch eine drauf und ganz ehrlich, ich bin so durchschaubar. Also alle, die diesen Podcast schon ein paar Mal gehört haben, werden jetzt stöhnen, aber ich packe wieder einen Song von Noga Eres drauf, meine absolute Lieblingskünstlerin aus Israel, die gerade ein neues Album raus hat.
Hat
zusammen mit Flyana Boss den Song Sad Generation Happy Pictures. Und der Titel sagt eigentlich schon alles und ich will das gar nicht auf eine Generation begrenzen, sondern das kann man, glaube ich, auf viele übertragen. Aber manchmal, je fröhlicher die Bilder sind, die man von sich postet, umso weniger fröhlich ist der eigene Zustand. Das kann man sich vielleicht auch ein bisschen in Erinnerung behalten, wenn man mal wieder so durch den Feed scrollt und denkt, warum ist das Leben der anderen besser als meins?
Absolut.
Stimmt meistens gar nicht. Sieht nur so aus. Wenn euch dieser Podcast hier gefällt, dann abonniert ihn bitte, weil dann bekommt ihr immer automatisch eine Nachricht, wenn eine neue Folge raus ist. Empfiehlt ihn gerne weiter, kommentiert, schickt uns eure Lieblingssongs oder auch eure Highlights der Woche. Ihr könnt Freunde fürs Leben auch bei Instagram folgen und natürlich frnd.de besuchen, wenn ihr weitere Informationen möchtet, oder frnd.tv, wenn ihr Lust habt auf noch mehr Talk-Formate. Und auch das darf mal gesagt werden, ihr dürft Freunde fürs Leben auch Geld spenden. Dann, nämlich, weil auch das alles, was ich gerade aufgezählt habe, macht wirklich Spaß und wir machen das mit Freude, aber es nimmt auch viel Zeit und Ressourcen in Anspruch und es entstehen Kosten, wenn man nämlich Informationsmaterialien druckt und Miete und Internetzugang und Podcastaufnahmen, Software, bla bla bla. Dazu findet ihr auch Informationen unter frnd.de/spenden. Ja, und jetzt bleibt uns eigentlich nur noch eins zu sagen.
Tschüss.
Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr selbst unter einer Depression leidet oder Freunde, Verwandte und Bekannte, dann geht zur Hausärztin oder zum Hausarzt. Infos zu weiteren Anlaufstellen und Krisenberatungen findet ihr auf der Homepage von Freunde fürs Leben auf frnd.de. Dort könnt ihr den Verein und damit auch diesen Podcast mit Spenden unterstützen. Diese Folge ist Teil unserer Sonderedition Einsamkeit. Dieser Themenschwerpunkt wird durch die KKH, die Kaufmännische Krankenkasse, gefördert. Kopfsalat gibt's überall, wo es Podcasts gibt und auf der Homepage von Freunde fürs Leben unter frnd.de/podcast.
Was glaubt ihr denn, was ihr seid? Verdammt nochmal! Verrückt oder sowas? Ihr seid es nicht!
Kopfsalat, der Freunde fürs Leben Podcast.